Kölner Presseclub.
Ja, herzlich willkommen zur ersten Folge vom Podcast des Kölner Presseclubs. Ab sofort erfahren Sie hier die wichtigsten Dinge aus der Stadt und aus dem Rheinland in unterschiedlichster Form. Die Premiere heute befasst sich mit dem allgegenwärtigen Thema Corona und zwar im Speziellen, wie Corona den Sport gefährdet, am Beispiel der Kölner Haie. Die sind extrem auf Zuschauereinnahmen angewiesen, weil diese wegen der Corona-Pandemie aber ausbleiben, geht es aktuell um nicht weniger als um den Fortbestand des Kölner Eishockeys. Deswegen hat sich Presseclub-Vorstand Peter Pauls mit zwei Männern getroffen, die nicht näher dran sein könnten am Geschehen. Zum einen mit dem Geschäftsführer der Kölner Haie, Philipp Walter. Und mit am Tisch war auch der Präsident des Kölner ECs, also des Stammvereins der Haie, der ehemalige Landtagsabgeordnete Rainer Mädke.
Rainer Mädke, fast 50 Jahre Profi-Eishockey in Köln, wo Eis eigentlich ein Fremdwort ist. Was bedeutet der Verein für diese Stadt und für das Herz dieser Stadt? Köln ist ja immer nah an seinem Herzen. Nur ein ganz kurzer Eindruck, bitte.
Der KEC ist nun in dieser Stadt schon seit über 80 Jahren vertreten. Das heißt, Eishockey in Köln wird seit 1936 gespielt, ist aber eben dadurch sehr verankert. Nach dem FC der wichtigste Club in der Sportszene in Köln und weit über die Stadtgrenzen hinaus in der Region. Das kann man so feststellen.
Philipp Walter, ich habe gelesen, als ich mich auf dieses Gespräch vorbereitet habe, dass die Haie vor dem Ausstehen. Jetzt höre ich, dass der zweitgrößte, zweitwichtigste Verein hier in einer, na, sagen wir, ganz, ganz ernsten Situation ist. Was können Sie dazu sagen? Spüren Sie Solidarität? Spüren Sie Hilfe? Ist die Stadt an Ihrer Seite? Wie geht's Ihnen?
Ja, es ist so, dass wir sehr viel Solidarität spüren, sehr viel Rückhalt. Der KEC gehört zu Köln, so wie es Rainer Mädke auch gerade gesagt hat. Wir sind ein Stück weit Teil des Pulsschlags dieser Stadt. Und ja, die Krise, die Corona-Krise hat uns mit voller Wucht erwischt, weil wir nicht nur aus unserer Identität heraus, aus unserem Selbstverständnis heraus vor Zuschauern spielen wollen, um Menschen begeistern zu können, sondern das auch unser Geschäftsmodell ist. Und aktuell haben wir ein faktisches Berufsverbot, ein Zuschauerverbot. Das erlaubt uns nicht, Menschen in die Arena zu lassen zu unseren Spielen. Das bedeutet bei uns, dass rund 80% unserer Einnahmen wegbrechen. Und das bringt uns in existenzielle Schwierigkeiten und deshalb geht's momentan hier bei uns beim KEC darum, diesen Eishockey-Standort zu sichern und dafür kämpfen wir jeden Tag sehr geschlossen mit allen Partnern, mit den Junghaien gemeinsam, mit unseren Spielern, mit Sponsoren, Fans und das ist ein sehr großer Kampf, den wir gerade führen.
Dann gehen wir jetzt mal davon aus, die Krise ist wirklich so da, wie es geschildert wird. Dann würde mich jetzt interessieren, Rainer Mädke, was würde Köln denn ohne Profi-Eishockey fehlen? Herr Walter hat gerade davon gesprochen, ist der Puls. Es ist wie vieles in Köln ein Gefühl. Aber wie können wir das fassen? Was wäre anders, wenn der KEC plötzlich nicht mehr da wäre?
Naja, zunächst in dem Sportgefüge der Stadt würde eine große Lücke entstehen. Das ist unzweifelhaft. Ich glaube aber, hier hat sich das auch laut oder manchmal auch ganz leise dazu entwickelt, dass wir ein Bestandteil der Gesellschaft dieser Stadt ist. Philipp hat es ja eben schon ein Stück angesprochen. Man merkt das dann vor allen Dingen, wenn man Insider ist. Man spricht mit anderen und merkt auf einmal schon die Reaktion und der Sohn und die Tochter und was weiß ich nicht, wer ist irgendwie mit dem KEC verbunden. Es ist ein großes Stück Verbundenheit des KEC in dieser Stadt.
Okay, ich kann sagen, der KEC bringt die Menschen auch zusammen.
Ja, natürlich.
Wie Sport das tut, oder sagen wir Wettkampfsport das generell tut. Philipp Walter hat gerade eine Notiz gemacht, als ich fragte, was sich ändert. War das auch eine Antwort auf meine Frage?
Das war eine Notiz, die ich mir gemacht habe, um was auch Rainer angedeutet habe, nochmal diesen Punkt zu benennen, den ich auch für ganz bedeutsam finde, weil ich finde, die Frage darf momentan auch lauten, welchen Beitrag kann Sport leisten in dieser Krise? Welchen gesellschaftlichen Auftrag hat Sport? Sie sagen selbst, bringt Menschen zusammen, hat einen integrativen Charakter, hat einen inklusiven Charakter, hat einen gesellschaftlichen Auftrag, hat einen gesundheitlichen Auftrag. Und wir sprechen gerade von einer Pandemie, von einer Krankheit, und der Sport wird momentan so ein bisschen wie das schmutzige Entlein, das graue Entlein behandelt an vielen Stellen. Und das ist, was mich tatsächlich stört. Und das, finde ich, darf auch mehr in den Fokus rücken, dass Sport einen ganz wertvollen Beitrag leisten kann in dieser Krise, um diese Krise zu überwinden.
Dann lassen Sie mich da anknüpfen. Wie kann dieser Beitrag aussehen? Also wir alle spüren ja, wir leben in einer Gesellschaft, die sich verändert. Die Leute sind ein bisschen in sich zurückgezogen, manchmal mitunter sogar ein bisschen depressiv. Und wen immer ich darauf anspreche, der antwortet mir so. Was könnte der KEC beitragen dazu, dass sich das Lebensgefühl verbessert? Und wie müsste das dann nur in groben Skizzen organisiert sein, damit Sie ein gutes Hygienekonzept haben?
Ja, wie gesagt, Sie haben es in den richtigen Worten anmoderiert in dieser Frage. Das Lebensgefühl, ich habe es vorhin gesagt, Pulsschlag. Ich glaube, wir sind in der Lage, Lebensfreude zu schaffen. Wir stiften Identität für diese Stadt. Wir bringen Menschen zusammen. Und ich glaube, das ist, was momentan auch fehlt. Dafür gibt es ja Gründe. Wir wollen ja sehr verantwortungsvoll auch mit dem Thema umgehen. Wir haben ein Hygienekonzept, das mit dem Gesundheitsamt auch ausgetauscht wird. Das wird als tragfähig angesehen. Das ist momentan aber nicht relevant. Und mein Wunsch ist es, dass da auch, wenn wir hoffentlich durch dieses Tal, in dem wir gerade sind, durchgegangen sind, da auch sehr genau hingeschaut wird, was machbar ist, also was es für Lösungen geben kann, und nicht in Verboten zu denken, sondern auch in Ideen zu denken, wie kann man denn Chancen erarbeiten, wie kann man Potenziale heben, wie kann man Menschen zusammenbringen, wie kann man wieder Lebensfreude wecken. Weil auch ich nehme es momentan in der Gesellschaft so wahr, dass wir alle ein bisschen geduckt gehen. Und ich glaube, da kann Sport einen großen, wertvollen Beitrag leisten, dass wir wieder ein bisschen den Rücken gerade machen, bei aller Vorsicht, bei aller Achtsamkeit.
Rainer Mädke ist ja nicht nur ein erfahrener Eishockey-Funktionär, er ist ja auch ein sehr erfahrener Politiker. Wenn Sie jetzt den Politiker ein bisschen vorlassen, Herr Mädke, kann man der Politik sowas im Augenblick nicht vermitteln? Wir haben ja eigentlich immer nur die sehr ernst reinblickenden Politiker, die uns in Halbsätzen dann mitteilen, was gerade nicht geht und was zum Teil ja unmittelbar gewaltige Lebensbereiche berührt. Ist das jetzt eine andere Politik, die wir erleben?
Na, ich glaube, die Politik, die wir jetzt erleben, die ist so, wie sie eigentlich immer erlebt wird, nur wir nehmen es dann vielleicht nicht so wahr. Politik richtet sich immer an dem gerade aus, was hochaktuell ist. Also längerfristige Themen und sagen wir mal Entwicklungen werden selten dabei in den Fokus gezogen. Dass die Gesellschaft individueller geworden ist in den letzten Jahren, ist absolut unbestritten, mit vielen negativen Aspekten, wie wir das aus vom Sport her sehen, der ja mehr auf Gemeinsamkeit, Gemeinsinn, gemeinsames Spiel und eben, so weiter, Spannung eben, ne? ausgerichtet
also, ist. Sie sind ja das lebende Gegenbeispiel dafür.
Ja,
ne?
So
also,
ist es.
Gebündelte Freude, würde ich mal sagen. Na gut, dann werden wir jetzt von hier aus an dieser Stelle an die Politik appellieren und sagen, Leute, guckt genauer hin bei dem, was ihr tut. Ne? Das können wir jetzt mal so vereinbaren. Damit wir nicht allzu viel Trübsal blasen, nur noch die letzte Frage aus dieser Kategorie. Wenn Sie mal 4 Monate vorwärts denken. Wir haben jetzt Anfang November, vor uns liegen gerade in Köln die Schmuddelmonate. Das Virus freut sich. Wie sieht's im Februar, wie sieht's im März aus? Eigentlich ist ja der Winter Ihre Saison.
Es fällt momentan unheimlich schwer, länger als 14 Tage nach vorne zu schauen, bin ich ganz ehrlich. Also wir sind ja in einem sehr dynamischen Prozess gerade drin. Wir kämpfen gerade um den Fortbestand dieses Eishockey-Standorts, kämpfen auch darum, in den Ligaspielbetrieb einsteigen zu können. Da ist der Mitte Dezember avisiert. Und meine Hoffnung ist natürlich, dass wir in 4 Monaten hier mitten in einer Eishockeysaison stehen. Ob mit Zuschauern, ob ohne Zuschauer, das kann momentan keiner sagen, aber ich will, dass die Jungs aufs Eis kommen und wir wollen Menschen begeistern und wenn es erstmal vom Bildschirm ist, dann ist es erstmal vom Bildschirm. Aber ich glaube, da können wir vielen Menschen Lebensfreude schenken.
Es gibt einen Magenta Sport Cup, hat mir ein Spezialist gesagt, an dem nehmen Sie aber nicht teil.
Das ist richtig, der findet Mitte November statt. Vielen Dank für die Frage, das kann man an der Stelle auch nochmal gut erklären, was momentan unsere große Herausforderung ist. Es geht ja darum, dass wir mit den Einnahmeverlusten oder den abzusehenden Einnahmeverlusten, die ich geschildert hatte am Anfang, auf ein Minus-Delta zusteuern, was nicht zu verantworten ist. Wenn wir unseren Trainingsbetrieb auf volle Touren fahren und in einen Ligabetrieb einsteigen, läuft die Lokomotive auf vollen Touren, heißt auch der Kostenapparat auf vollen Touren. Wenn wir keine Alternativen zu den Einnahmen generieren können oder keine Aussicht haben, können wir nicht spielen, weil wir einfach die Einnahmen nicht generieren können. Und aktuell würden wir ja in wenigen Tagen in diesem Magenta Cup starten, aber wir haben noch nicht die Aussicht, dass wir da sind, wo wir sein müssen. Deshalb wäre ein Start des Magenta Cups noch nicht zu verantworten.
Okay, Sie sagen, wenn wir da antreten, kostet uns das so viel Anlaufkosten und,
richtig,
und
weil wir auch die,
so viel Vollkosten,
genau,
gerade dass was es uns Lohnkosten mehr kostet, angeht, als es uns einbringt.
Ja, und vor allem, wie gesagt, dann läuft die Maschine. Dann sind die Jungs aus der Kurzarbeit, unsere Spieler, und dann läuft die Maschine.
Es gibt keine Schleichfahrt, sondern
richtig,
ganz oder gar nicht.
So sieht's aus.
Herr Methke, noch eine Frage an Sie. Ist Köln denn wirklich ein guter Eishockey-Standort? Ich war als junger Mensch viel in Finnland und da war das so, Anfang Dezember wurde überall in jeder Siedlung wurde so ein Viereck geflutet, dann haben die ein paar Strahler aufgestellt und dann spielten die Tag und Nacht Eishockey und es war der größte Tag im Land, wenn man Schweden geschlagen hat. Aber das haben wir hier nicht. Wir sind hier in Köln und in Köln friert es vielleicht einmal im Jahr.
Also ich möchte sagen, Köln ist ein ausgesprochen guter Eishockey-Standort. Ich selber verfolge Eishockey seit 1959, 60. Also ist schon einige Zeit her. Zum anderen auch die Schilderungen, die davor waren, was mir eigentlich in der Schule zum Eishockey gebracht hat, die waren also auch schon beeindruckend. Man muss bereit sein, sowas aufzunehmen. Das ist beim Fußball vielleicht etwas leichter, aber für andere Sportarten, ob das jetzt Tischtennis oder sonst irgendwas ist, ist es ähnlich. Man muss irgendwie eine Affinität dazu entwickeln. Und wenn man das hat, merkt man auch, wie groß eigentlich die Gemeinde ist, die sich dem auch verpflichtet fühlt. Und da hatte ich den Eindruck, dass es in Köln immer so gewesen, wie gesagt, seit dem Jahr 1936, hatte nichts mit den Nazis zu tun, ist hier das Eisstadion entstanden. Und ab diesem Jahr gab es auch schon die ersten Eishockeyspiele. Und diese Tradition hat sich fortgesetzt bis heute.
Die Lanxess Arena, Herr Walter, Sie sind ja der Herr der Zahlen. Welche Bedeutung hat die für Sie? Der Handball hat, wir sprachen ja gerade über andere Sportarten, auch mal versucht, hier Fuß zu fassen und spektakuläre Spiele gehabt, hat aber nicht geklappt. Geht Eishockey hier ohne eine solche Arena oder braucht man das?
Also die Arena ist vor allem erstmal ein riesiges Potenzial und ich glaube, die Lanxess Arena gepaart mit dem KEC ist schon einer der, ich sag's jetzt mal, geilsten Standorte in Eishockey Europa. Also die Strahlkraft, die von diesen Eishockey-Spielen, von diesen Veranstaltungen ausgeht, die ist schon enorm. Wir haben, und ich glaube, das darf man ruhig auch sagen, auch dank der Kölner Haie, hier 3 Weltmeisterschaften gehabt in den letzten 20 Jahren. Und ich glaube, dass Köln ein sehr, sehr guter Eishockey-Botschafter ist, auch für die gesamte Sportart, auch tatsächlich europaweit, teilweise sogar weltweit. Und ich sehe das vor allem als Chance und als Potenzial. Klar ist das ein Riesenapparat, den wir da stehen haben. Aber wir haben es ja auch in den letzten Jahren auch geschafft, ja auch die Zuschauerzahlen gerade in der letzten Saison derart nach oben zu bekommen, dass das einfach richtig Spaß macht.
Wollen Sie mal sagen, wie viele Zuschauer Sie pro Spiel haben im Durchschnitt?
Sehr gerne, ja. Also die Arena fast 18.500 Zuschauer bei Eishockeyspielen. Wir hatten letzte Saison über 13.000 im Schnitt. Das war deutschlandweit ein neuer Rekord. Wir sind damit in Europa in den Top 5. Ja, und das, obwohl wir letzte Saison sportlich noch etwas Luft nach oben haben, um es mal diplomatisch zu formulieren, haben wir es geschafft, so tolle Zuschauerzahlen zu generieren. Und das zeigt auch, dass die Menschen einfach Lust haben, diesen Sport zu verfolgen. Deshalb Eishockey, Köln ist auf jeden Fall eine Eishockeystadt.
Das heißt doch eigentlich im Umkehrschluss auch, dass die Längstes Arena das Eishockey braucht.
Das müssen Sie den Stefan Löcher fragen, der ist Geschäftsführer der Arena. Aber ja, es ist eine super Partnerschaft. Also wir sind da auch in sehr engem Austausch. Ich glaube, wir profitieren beide voneinander.
Vielleicht noch eine Anmerkung aus der Sicht des Nachwuchses und des Nachwuchsleistungssports wie auch der Frauen. Köln ist ein wirklich guter Standort. Wir haben ja trotz dieser Schwierigkeiten, die es gibt, Aufnahmestopp. Weil wir können nicht alle Nachwuchsspieler aufnehmen, die gerne bei uns spielen wollen. Das schwankt, aber zwischen 50 und 100 Kinder warten darauf, dass sie bei uns spielen. Und wir haben inzwischen mit vier am Ligaspiel teilnehmenden Frauenmannschaften, sind wir der größte Frauen-Eishockey-Club in Deutschland.
Das ist ja ganz wichtig, dass Sie das sagen, denn Jugendarbeit ist ja eigentlich immer auch eines der großen Argumente für Sport. Und wir leben in der Zeit der Genderkorrektheit und da ist es großartig. Wie viel sagten Sie, wie viele Frauenmannschaften?
Vier. Und 13 männliche Nachwuchsmannschaften haben wir, die alle jeweils in den höchsten Ligen spielen.
Wo wir gerade dabei sind, gibt es eigentlich eine Statistik, wie viele Frauen unter den Zuschauern sind? Ist ja eigentlich so ein etwas derber Sport, ne?
Nee, das ist derb, vielleicht nicht das richtige Wort, aber ein sehr harter, sehr ehrlicher Sport. Also ich glaube, das trifft es vielleicht eher. Und tatsächlich haben wir eine sehr hohe Frauenquote. Also wir haben, wenn wir Umfragen machen, und rund eine 40-prozentige Beteiligung von weiblichen Fans. Wir haben auch ungefähr diese Zahl an Frauen in der Arena. Und ich merke das auch im persönlichen Umfeld, dass Eishockeysport nicht nur für Männer sehr attraktiv ist.
Diese so eindrucksvoll ausgeschlagenen Zähne, die man bei Eishockeyspielern manchmal sieht, das verdankt sich nicht den Prügeleien
Schlägerkeilereien.
Ja. Da kriegt man den Puck ins Gesicht.
Genau, Puck und Schläger sind da eher schuld daran. Aber wie ich gerade sagte, ich glaube, was unheimlich gut ankommt, das merke ich an mir selbst, und Rainer ist ja auch ein Eishockey-Fan durch und durch, ist, dass dieser Sport einfach sehr klar ist und sehr ehrlich. Da wird nicht lamentiert, da gibt es keine Theatralik, da gibt es kein Gequatsche.
Kein Fallen lassen.
Da gibt es, um Gottes Willen, dafür gibt es tatsächlich 2 Minuten für. Selbst wenn du gefoult wirst, wenn du zu theatralisch dich fallen lässt, gehst du mit auf die Strafbank, auch wenn du gefoult wurdest, weil das eine Show, keine Showveranstaltung ist, sondern ehrlicher, harter Sport. Und das merke ich an den Fans, das mögen die.
Dann sagen Sie noch eins, auf dem Spielfeld geht es ja wild zu. Ich kenne das auch von Rugby-Spielen in Südafrika. Ist es denn auf der Zuschauertribüne auch so? Muss man die Fans voneinander trennen? Gehen ganz die aufeinander los?
Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Charakter auch von Eishockey-Fans und von Eishockey-Spielen. Das ist auch die Überschrift, die sich die Eishockey-Fans selber geben. Eishockey-Fans sind faire Fans. Also so robust es auf dem Eis zugeht, so friedlich ist es auf den Rängen. Also ich habe sogar die steile These, dass die Aggression halt auf dem Spielfeld ausgelebt werden darf und es deshalb auf den Rängen sehr lautstark, sehr stimmungsvoll ist, aber eben nicht gewalttätig. Klar hast du immer mal ein, zwei Idioten dabei, aber da sitzt der Düsseldorfer neben Kölner beim rheinischen Derby und trinkt zusammen ein Bier, ich sag's jetzt mal ganz neutral. Und danach stößt man an auf ein tolles Spiel, man frotzelt sich auch mal und es gibt auch mal den einen oder anderen Gesang gegen die andere Mannschaft und wie gesagt, alles sehr stimmungsvoll. Aber Eishockey ist ein Familienevent, da kannst du mit Kind und Kegel hingehen und es geht ab auf dem Eis, aber auf den Rängen hast du einfach ein tolles Erlebnis.
Herr Mädke, wie sieht der, gibt es einen typischen Eishockey-Fan oder Herr Walter sagt ja gerade Familienevent, ist das, gibt es so einen Phänotypus?
Also nein, wenn auch beim Nachdenken, ich lasse gerade so eine Szene vor mir vorbeiziehen, gedanklich, das sind Menschen aus allen Schichten, sind Männlein und Weiblein kreuz und quer, aber dieser Familienaspekt, der spielt schon eine große Rolle. Ich glaube, dass das auch ein Bedarf ist, ein Wunsch ist in unserer Gesellschaft, gemeinsam was zu machen, auch mit einer Überdachung, also dass man nicht im Freien draußen sein muss. Und Das, den typischen Fan in dem Sinne gibt es nicht. Es gibt welche, die sehr, sehr intensiv an dem KEC hängen. Ich merke das auch beim Nachwuchs. Da sind viele stolz darauf, wenn sie den Hai tragen dürfen. Das soll auch so bleiben. Aber ist jetzt nun jemanden, oder sagen wir, den jetzt zu charakterisieren, dass das ein altersmäßig oder männlich oder weiblich oder sowas, würde ich nicht sagen, das zieht sich durch. Also bei mir in der Ecke, da sitzen welche, die sind auch genau wie ich, gut über 70. Ne? Und da sitzen neben anderen welche, die sind 12, 14, ne, mit ihren Eltern. Das ist eine schöne Sache.
Herr Walter hat noch was zum Fan zu sagen.
Wenn ich das ergänzen darf, also würde ich dem Rainer 100% recht geben, ist eine bunte Mischung. Was ich immer wahrnehme, der Eishockey-Fan ist tatsächlich auch großer Fan der Sportart. Also man spürt das auch immer, wenn man auch in anderen Stadien ist. Eishockey verbindet die Leute auch ein Stück weit und ich höre das auch oft in Köln. Klar geht man zum KEC und zu den Heim. Es gibt auch viele, die sagen, ich gehe zum Eishockey, weil der Sport einfach verbindet und das spürt man schon, dass die Fans auch im fußballdominierten Deutschland auch gerne auch ja, Missionare ihrer Sportart sind und gerne dann auch in flammenden Reden von ihrem Sport schwärmen.
Gibt es einen Unterschied zwischen Düsseldorfer Eishockeyfans und Kölner Eishockeyfans? Gibt es einen Unterschied zwischen den Clubs, außer dass der Kölner Club ihnen näher ist?
Die Haie sind einfach der bessere Verein. Nein. Ich glaube, es gibt eine tolle Rivalität zwischen Vereinen, aber Rainer, du bist länger dabei.
Na, also ich freue mich immer, wenn ich einen Düsseldorfer sehe. Erstmal hat man dann von vornherein ein Gesprächsthema. Ne? Das ist, dass wir uns gegenseitig vorwerfen. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, die Probleme, die wir haben, sind überall dieselben. Also wir haben beide Vereine, glaube ich, keine Probleme mit den Zuschauern. Das hat Philipp eben schon erwähnt. Wir haben in den Führungsriegen das gleiche Problem. Geldmangel, zum Teil schlechte Stadien, alles, was da so Mangelerscheinung ist. Wir müssen gemeinsam dafür sorgen, dass wir einen starken Spitzenverband haben, dass wir einen ordentlichen Nachwuchs haben. All das spielt eine große Rolle und wir tauschen uns auch aus. Also ich habe ja bis vor kurzem dem Eishockeyverband NRW auch vorgestanden. Da habe ich als Rechtsberater den Düsseldorfer Justiziar, den von der DEG gehabt. Das hat immer prima geklappt. Die erste Frotzelei, wenn die vorbei war, über Sieg oder Niederlage des einen oder des anderen, dann ging das gut zur Sache und wir haben uns sachlich immer hervorragend verstanden.
Es gab mal eine Zeit in der Geschichte des KEC, da war Geld wie Heu vorhanden. Das war von 1976 bis 1979, als Jochen Erlemann Präsident des KEC war und der Verein 3 Meisterschaften geholt hat. Also das habe ich mir jedenfalls angelesen. Herr Mädke, Sie kennen die Zeit doch noch. Woran bestand das Wunder?
Ja, das Wunder ist...
Oder gab es gar kein Wunder?
Also ja, das Wunder besteht oder bestand darin, dass es das vorher noch nicht gegeben hat. Ne? Und wir haben das als Wunder empfunden. Als ich zum Eishockey kam, spielte der KEK damals in einer unteren Liga. Dank Erlemann, wenn man so will, ist und Erich Kühnhackel dann in der Folge hat sich das sprungartig entwickelt. Das war das eigentliche Wunder. Nur diese Ära ist ja nun nicht sehr rühmlich zu Ende gegangen. Ne? Das war das Problem. Also so eine Stabilität, wie sie Bayern München beispielsweise im Fußball hatte, die aber auch andere Vereine, auch die Kölner jetzt auf anderem Niveau haben, das ist im Eishockey eher selten.
Aber es war eine Zeit, wo sehr viel Glanz und Gloria und Glamour war und man hatte das vorher nicht gehabt und es war im Boulevard und es ging ja weit über den Sport hinaus.
Das ging weit über den Sport hinaus, also meine Welt war das nicht. Ich bin zwar zu den Spielen gegangen, habe mich auch gefreut über Siege und über Meisterschaften, aber ich fühlte mich nicht dazugehörig.
Herr Walter, gibt es solche Präsidenten heute noch? Kann man damit überhaupt noch Start machen? Oder was brauchen Sie eigentlich als Geschäftsführer, der ja immer so ein bisschen die Waage halten muss? Der muss gucken, dass es noch was fürs Herz ist. Der muss aber auch gucken, dass die Zahlen stimmen.
Das ist genau die Herausforderung. Ich glaube, es ist wichtig, authentisch zu sein als Kölner Haie. Und mit dem Anspruch bin ich auch angetreten vor 2 Jahren hier als Geschäftsführer. Ich war vorher schon lange Jahre hier im Verein, aber eben jetzt in dieser neuen Position, dass wir ehrlich, offen, transparent mit den Leuten umgehen wollen. Ich denke, das ist auch gelungen. Und dann kann dieser Balanceakt auch gelingen, weil Sport lebt von Emotionen, Eishockey lebt von Emotionen. Köln ist, ja, ist ein Gefühl, hat eine, ja, eine, dieser Verein hat eine Seele, und ich glaube, das müssen die Menschen spüren, und dass es am Ende auch wir ein mittelständisches Unternehmen sind, das ist so und das gehört auch dazu, und das schafft auch viele Menschen einen Arbeitsplatz. Aber dennoch glaube ich, dass das Benzin in unserem Tank ist die Leidenschaft und die Liebe zu diesem Sport, und das treibt uns alle an. Natürlich bedarf es dann auch manchmal leidenschaftsloser Entscheidungen, aber ich glaube, das ist der Antrieb, dass wir ja diesen Verein lieben und den voranbringen wollen.
Aber gucken wir nochmal, Sie sagten gerade auf Zahlen, Sie sagten, wir sind ein mittelständisches Unternehmen. Können Sie den KEC in Zahlen beschreiben? Wie viele Arbeitsplätze haben Sie? Welchen Umsatz haben Sie? Und kann man den Einfluss, die Cannabisten können das ja, oder Sie haben da eine schöne Zahl immer parat, können Sie den Einfluss, den Sport, Ihr Sport auf diese Stadt hat, auf Tourismus, auf Übernachtungen etc., kann man das quantifizieren?
Wo fange ich an? Also ich glaube, entscheidend ist auch, oder interessant ist möglicherweise, wie wir auch uns grundsätzlich wirtschaftlich aufstellen, also was so unsere Säulen sind. Das hatte ich am Anfang schon mal angedeutet, dass wir leben tatsächlich vom Spieltag, also von unseren Spielen, also weniger vom Fernsehgeld, jetzt wie zum Beispiel der Fußball. Es gibt auch einen sehr starken Partner mit Magenta Sport und der Telekom, die uns toll unterstützen. Spielt sich aber nicht in den Sphären ab wie beim Fußball, ist aber auch eine unserer Säulen. Dann haben wir natürlich die Ticketeinnahmen über Dauerkarten und Einzelkarten. Wir haben Fanartikelverkauf oder Neudeutsch Merchandising, wo wir sehr stark sind. Dann haben wir natürlich Sponsoren und Partner, die uns unterstützen. Wir haben einen sehr starken Gesellschafter mit Frank Gotthardt an unserer Seite. Und das sind so die Säulen, die uns tragen. Und wir haben hier auf der Geschäftsstelle rund 30 Mitarbeiter plus ungefähr 30 bis 35 im sportlichen Bereich. Das sind so unsere Kennzahlen. Und ja, das
ist. Habe ich nicht richtig zugehört oder haben Sie keine Umsatzzahlen genannt?
Ich habe keine Umsatzzahlen genannt.
Mal so addieren.
Ich hatte gehofft, dass Sie es nicht merken. Ja, wir sind im sehr, sehr unteren zweistelligen Millionenbereich unterwegs. Und damit vielleicht das auch nochmal zur Einordnung. Sind wir im oberen Drittel der deutschen Eishockeyliga anzusetzen. Also es gibt dann Vereine wie Mannheim, die, was den Spieleretat angeht, da sicherlich nochmal stärker aufgestellt sind. München, Berlin, und dann sortieren sich so Vereine wie der KEC dahinter ein. Aber wir haben natürlich auch immer den Anspruch, da oben auch mal reinzustechen, sportlich da mitzuspielen. In diesem Jahr wird das sicherlich Voraussetzungen geben, die sportliche Ansprüche neu definieren müssen. Also wir haben jetzt aufgehört, neue Spieler zu verpflichten. Das wäre einfach momentan nicht zu verantworten. Wir werden mit einer ganz, ganz jungen Truppe, wenn wir denn spielen können, in diese Saison gehen, wo Jungs aufs Eis gehen, die eigentlich noch nicht eingeplant waren. Die jetzt gerade ihren Führerschein machen und eigentlich noch in der zweiten Liga ihre Spuren verdienen sollten.
Aber Sie haben doch auch einen Superstar, habe ich mir sagen lassen, Leon Dreiseitel, über den nicht nur die deutsche Eishockeywelt spricht, sondern die der ganzen Welt. Ja. Ist das so eine Art Lukas Podolski?
Nee, es ist ein Lionel Messi.
Wie kommt der hierher?
Leon trainiert bei uns. Also Leon spielt ja, ist hier ausgebildet, kommt aus Köln, Vater Peter Dreiseitel, dem einen oder anderen Hörer oder Hörerin sicherlich auch noch bekannt, war hier Spieler, sehr erfolgreicher Nationalspieler, war hier Trainer. Deutsche Eishockey-Legende Leon ist sein Sohn, der hier, wie gesagt, bei den Junghaien war, dann auch noch eine Zeit in Mannheim war und dann relativ früh den Sprung über den großen Teich gewagt hat nach Nordamerika. Mittlerweile ein NHL-Star ist bei den Edmonton Oilers und jetzt jüngst ja bekanntermaßen auch zum besten Spieler dort gewählt wurde mit mehreren Auszeichnungen, was ihm als ersten Deutschen und möglicherweise als letzten deutschen Spieler gelungen ist. Und das ist eine Auszeichnung, die man gar nicht hoch genug bewerten kann. Dass einer aus unserem Stall das geschafft hat, macht uns sehr stolz und ist was ganz, ganz Besonderes. Und Leon ist über die Sommermonate immer hier, also war er die letzten Jahre auch schon, hat jetzt natürlich nochmal medial eine höhere Aufmerksamkeit gehabt, weil er eben diese Trophäen bekommen hat, sich verdient hat und als quasi ja bester Spieler der Welt aktuell gilt, was diese Trophäen angeht. Und dann hast du natürlich nochmal ein größeres mediales Interesse, wenn er hier mittrainiert.
Ich sag das mal so ein bisschen dramatisch. Kann Leon Ihnen bei der Rettung des Clubs helfen?
Also Leon ist an unserer Seite. Der hat uns jetzt auch wirklich toll unterstützt, auch medial mit der Kampagne, die wir gefahren haben, ist er an unserer Seite. Und ich glaube, Leon an unserer Seite zu haben, ist immer eine gute Geschichte.
Jetzt hätte ich gerne noch, dass mir einer die Geschichte des Hais erzählt. Der Hai ist, auch das habe ich gelesen, ja von einem bekannten Künstler gemalt worden.
Dieter Horki, ja.
Dieter Horki, den kannten wir von der BBK, also von dem Bundesverband der Künstler in Köln. Und alles hätte ich geglaubt, nur nicht, dass Dieter Horki was mit Eishockey zu tun hat. Herr Mettke, dann erzählen Sie das mal.
Ja, also Dieter Horki ist eigentlich, wie man so heute zu sagen pflegt, Eishockey-Urgestein in Köln. Er ist mal von Hamburg gekommen, als junger Spieler, war eigentlich nicht Torwart, aber er hat den damaligen Trainer Dennis Smith gefragt, ob er hier spielen könne. Und er sagte, ja, also einen Stürmer oder Verteidiger brauche ich nicht, aber ich brauche einen Torwart. Und dann hat er sich ins Tor gestellt, ich gebe jetzt seine Worte wieder. Da hat er Gefallen dran gefunden und hat sich auch prima entwickelt. Und diese Gabe, dass er malen konnte, die hat ihn ja sein ganzes Leben begleitet. Er malt ja auch heute noch, ne?
Er ist ein bekannter Kölner Künstler.
Bekannter Kölner Künstler und hat auch viele Bilder gemalt mit dem Hai, die wir auch dann mit seiner Hilfe weitergeben konnten an talentierte Nachwuchssportler bei uns. Und er ist auch heute noch dem Verein verbunden. Er ist jetzt, der ist so alt wie ich, so 76.
Jahrgang 38.
Nee, 44.
44?
44, ja.
Sie haben das bessere Gedächtnis.
Ja, nee, weil ich kenne es ja. Also kann mich zwar nicht mehr dran erinnern, aber es war so. Und er lebt in der Kölner Südstadt, fühlt sich da auch sehr wohl. Und wir freuen uns, wenn er ab und zu hier auftaucht. Da ist er immer willkommen.
Ist ja ein bisschen spießig, aber dann grüßen wir von hier aus mal den Urhai. Weil ich finde, das ist eine wunderbare Geschichte, wie in welcher Weise ihr Sport Menschen zusammenbringt. Ja. Ne? Denn alles hätte ich gedacht, nur nicht das. So, jetzt haben wir noch zum Schluss ein bisschen Sendezeit. Und jeder von Ihnen sagt einen Satz zu den Haien, warum die Haie in Köln bleiben müssen, warum es den Verein weitergeben muss, warum er die Haie liebt. Können Sie sich aussuchen, es muss nur mit den Haien zu tun haben.
Natürlich, die Haie ist und bleibt in Köln verbunden mit dieser Stadt. Das ist ein Bestandteil dieser Stadt. Ich möchte das so sagen, wir haben für viele, viele Nachwuchsspieler Raum geschaffen. Wir haben den Entwicklungsmöglichkeiten gegeben. Da sind viele Familien dabei, neuerdings jetzt auch. Das heißt, seit ein paar Jahren Frauen auch. Wir wollen das Ganze weiterentwickeln und wollen das vor allen Dingen hochhalten, was wir eben eingangs schon gesagt haben. Und damit lässt sich auch der Bogen gut schließen.
War fast ein bisschen mehr als ein Satz. Das muss Philipp Walter jetzt reinholen.
Also mein entscheidender Satz ist, der KIC gehört zu Köln. Und ich möchte Rainer bestätigen, ich glaube, wir schaffen Lebensfreude, wir stiften Identität, wir haben eine hohe Bedeutung für viele, viele Menschen. Manche nehmen es als Hobby, manche nehmen es als Freizeitbeschäftigung. Für viele ist es Lebensinhalt und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und ja, der KEC gehört zu Köln.
Also ich habe jetzt gelernt, dass Köln ärmer wäre ohne den KEC. Und ich gehe in der festen Absicht aus diesem Büro, mir das nächste Spiel anzuschauen. Und ich will die alten Finnland-Gefühle in mir wecken. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Und alles Gute.
Dankeschön. Danke.
Kölner Presseclub.